Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 15. Januar 2026. Willkommen zur 338. Folge der Mikroökonom. Hallo Jens, ich grüße dich.
Hallo Marco.
So, ich habe jetzt nochmal ganz verschämt auf meine Termine geguckt, aber wir haben Zeit. Hatte gerade so einen kurzen Moment der Befürchtung.
Aber wir müssen uns heute beeilen, 15 Minuten Zeit. Komm, wir gehen mal Vollgas.
Rocken wir es mal durch. Ja. Wir haben heute drei Themen. Ist Trinkgeld Mist? Dann Trump setzt alle Hebel in Bewegung, um die Midterms nicht zu verlieren, hat der Jens geschrieben. Er wollte im Scholz-Sinne nicht von Gewinnen reden. Und der Kampf ums Trinkgeld in New York. Also ihr merkt, ich habe mich mit Trinkgeld befasst, weil ich zum Jahreseinstieg mal irgendwas Leichtes brauchte nach all diesen Blödsinn, den wir jetzt auch hätten besprechen können. Blödsinn im Sinne von, eigentlich will man das alles gar nicht. Deswegen machen wir einen leichten Einstieg. So, bei den allgemeinen Hinweisen. Ich habe mal eine Auswertung gemacht, was wir letztes Jahr geleistet haben. Wir befinden uns ja in einer Leistungsgesellschaft. Dabei ist rausgekommen, wir haben bei den Mikroökonomen 25 wöchentliche Folgen, also zwei wöchentliche Folgen jetzt, dafür aber 14 Premium-Folgen produziert, was das ein bisschen ausgeglichen hat. Und vor allen Dingen die Foreign Times hat einen Boost an Folgen erlebt, 18 an der Zahl. Da habe ich die beiden Doppler, glaube ich, jetzt nicht drin. Ich habe ja ein Cross-Posting-Ding da mit dabei. Und wir haben beim Auslandsbericht.de tatsächlich auch 13, eigentlich 14, aber ich habe da, oder sogar 15, ich habe da auch so den einen oder anderen rausgenommen, wo ein Podcast mit reingestellt wurde, Newsletter geschrieben. Also es war tatsächlich ein produktives Jahr, allerdings, wie es immer so ist, wir schaffen es ja nicht, das so Woche, 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 Woche zu machen, sondern manchmal ballt es sich halt, das ist ja unser großes Problem, liegt dann aber oftmals auch einfach an Terminen, wie sie fallen und ich sehe es bis heute eigentlich nicht ein, Folgen zurückzuhalten, wenn ich sie fertig habe. Deswegen kommt es dann manchmal so, also das denke ich wird auch in 2026 so bleiben. Intern haben wir ja das Ziel im Grunde, Foreign Times und Mikroökonom kombiniert, jede Woche eine Folge zu machen, wenn möglich mehr. Wenn möglich mehr heißt, dass die wöchentlichen Folgen wieder wöchentlich sein sollten, wenn es denn irgendwie möglich ist. Dazu fehlt es uns aber an Personal. Wir haben Fachkräftemangel, wie ihr wisst. Also deswegen auch nochmal der Hinweis, wer Host sein möchte, kann sich gerne melden. Hostenden natürlich auch. Und was die Spenden und Abos betrifft, gab es dann entsprechend der Vielzahl der Themen und vermutlich Donald Trump. Wir haben übrigens hier das Video angelassen, ne, Jens, mal wieder. Nicht, dass wir das jetzt noch auf YouTube stellen als nächstes.
Nee, das machen wir nicht, weil wir sind ja Podcaster.
Echte Podcaster.
Echte Podcaster, die was auf sich halten. Keine Talking Heads.
Ideologisch verbrämt. Aber wir haben ja letztes Jahr mein 2024, haben wir ja einen Rückschlag bei den Einnahmen erlebt. Der wurde jetzt in 2025 ausgeglichen, plus die Abos bei auslandsbericht.de, weswegen wir dann am Ende dann doch wieder zugelegt haben. Also die Mehrarbeit wurde honoriert und wir sind uns jetzt wieder auf dem Niveau von 2023 zurück, was die Einnahmen betrifft. Juchheißer. Also wir freuen uns über mehr davon. Die Inflation steigt. Man hat es ja auch nicht leicht. Wer ein Abo hat, wir erhöhen ja immer nicht die Preise für die ein Abo haben. Das heißt, nur die Neuabonnenten kriegen höhere Preise, wenn da mal was steigt, was in 2025 nicht der Fall war. Also die sind konstant geblieben, die Preise. Aber wer es einmal eingeloggt hat, behält es. Deswegen haben wir so eine treue Hörerinnenschaft bei den Premium-Abos, die noch für die Beta-Version 5,99 im Monat das eingeloggt hat.
Ja, der reale Mikroökonominnenpreis ist sozusagen gesunken.
Genau. Also inflationsbedingt ist das alles nach unten gelaufen. Muss man auch sagen. Stimmt. Deswegen nochmal ganz kurz der Hinweis. Also mikroökonomen.de, da findet ihr ein Einzelabo der Mikroökonomen. Foreigntimes.de, da findet ihr ein Einzelabo der Foreign Times. Geht auch alles wieder, soweit ich das testen konnte. Wenn ihr Probleme habt, meldet euch gerne. Bei Steady gibt es das Gesamtabo, also Mikroökonomen und Foreign Times. Wir haben dann diese zwei Newsletter, mikronews.de, der ist kostenlos, und auslandsbericht.de, der ist kostenpflichtig und für sich alleinstehend. Das ist quasi so ein Side-Project von mir, wo ich es aber dann jetzt tatsächlich geschafft habe, auch meinen Ansprüchen gerecht zu werden in diesem Jahr, auch wenn es sich nicht so angefühlt hat. Aber das sind immer recht längere Geschichten, also das ist jetzt nicht so ein kurzes Ding, sondern da hauen wir immer etwas tiefere Gedanken raus. Deswegen braucht es auch manchmal etwas. Ja, und der Jens und ich weiß nicht, Jens, wollen wir es ankündigen, unser kleines Side-Project in Sachen Bücherliste?
Ja, können wir gerne machen.
Was hast du denn vor?
Ach komm, erklär du doch. Ich glaube, du kannst das viel besser.
Ja, also es gab ja mal eine Bücherliste. Ich habe irgendwann mal im Jahr 2021 beschlossen, ich nutze ja diese App Kraft als Notizding und Sendungsvorbereitungsteil und habe da irgendwann mal angefangen, eine Bücherliste zu pflegen. Also einfach so eingetragen, ich habe da das Buch gelesen, was halte ich davon in so einem kurzen Text. Das habe ich auch durchgehalten bis zum Jahr 2023. Und dann wurde ich von meinen immer größer werdenden Notizen und Ansprüchen überrannt und habe dann gar nichts mehr eingetragen. Aber ich habe jetzt gesehen, die alten Sachen sind noch da und 2021 hat gefehlt. Da habe ich irgendwo so ein Backup rausgekramt, habe das jetzt erstmal wieder hergestellt und ich werde jetzt 2023 zu Ende befüllen, 24 und 25 nacharbeiten, wobei 2025 jedes Buch, das ich gelesen habe, in meinem Podcast gemündet habt, ihr den also auch anhören könnt. Ich habe nur 3 Bücher gelesen oder so. Danke, Donald! So, und für 26 haben der Jens und ich uns jetzt vorgenommen, die Bücherliste wieder aufzunehmen und wenn es im Idealfall mit etwas tiefergehenden Notizen zu versehen. Also wenn wir ein Buch gelesen haben und wir unsere Notizen dann nehmen, sie einfach in etwas ausführlichere Form da reinzuschreiben. So, dass das Wissen nicht verloren geht.
Exakt, genau. Und dass man es auch ein bisschen in seinem Kopf selber strukturieren kann. Und warum sollte man da nicht andere Leute mitnehmen und die auch daran beteiligen?
Genau. Ich habe dann so ein kleines Ding gemacht. Man kann ja diese Kraft-Websites kann man ja einbinden in die eigene Seite. Also ich habe jetzt in Nameserver da so ein Ding eingerichtet, bücher.mikroökonomen.de. Allerdings leitet das jetzt noch nicht auf die Kraft-Oberseite, sondern wir haben dann die Bücherlisten erst dann später. Ich muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie verbessern kann. Ich bin ja, was diese Nameserver-Geschichten betrifft, nicht so begabt. Vielleicht muss da der Konrad mir dann nochmal helfen. Oder wir machen so eine Übersichtsseite von den Buchbesprechungen und dass das dann irgendwie direkt da drauf geht. Jedenfalls, dass ihr das dann da findet und euch durchklicken könnt. Also das ist alles noch ein bisschen verbesserungsdürftig, aber wir sind dran, das wieder verfügbar zu machen und besser darzustellen. So, das ist unser kleines Side-Project. Wenn man so Bücher mit etwas ausführlicheren Notizen liest, dann hat das natürlich auch immer zur Folge, dass man weniger Bücher liest. Und ich war früher immer, ich will mehr Bücher lesen, werd jetzt aber auch etwas ruhiger, habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, weil ich so viel Studien und Artikel lesen muss. Aber ich genieße es mittlerweile dann und habe weniger Zwang, mich wieder mehr mit Büchern zu beschäftigen, muss ich sagen. Das ist der Vorteil.
Das ist doch sehr gut. Und mein Vorsatz ist ja, wieder ein bisschen mehr Sachbücher zu lesen. Ich habe jetzt so 2-3 Jahre viel Belletristik gelesen, habe das sehr genossen. Aber ich merke dann doch, dass mir so ein bisschen Erklärung in Longform über die Welt fehlt.
Ja, man muss ja sagen, bei Sachbüchern ist es echt schwierig, ne? Weil man hat immer das Gefühl, gerade so im Ökonomiebereich, das ist sehr repetitiv, was die Leute da so erzählen. Ja, also auch über die Bücher hinweg, so viel neue Erkenntnisse sind da manchmal nicht drin. Und das macht es dann etwas unbefriedigend, das Ganze so vor sich herzutreiben. So, jetzt haben wir sehr viel geredet. Kommen wir mal zum Dank an euch, weil im Grunde alles, was wir hier tun, ist durch euch möglich. Die ganze Arbeit, die da reinfließt, und auch die ganzen Kosten, die jetzt reingeflossen sind mit Serverwechsel und diesem ganzen Scheiß, der da aufgeploppt ist. Also dafür vielen Dank, dass ihr uns da unterstützt durch Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge. Es gibt ja so einen lustigen Effekt bei uns. Normalerweise heißt es ja immer, der Dezember ist so der beste Monat, also das Quartal, das letzte Quartal, ne, wo dann mit Black Friday Sale und Weihnachtseinkäufen und Spenden und so weiter alle so ihr Geld verdienen. Bei uns ist es das erste Quartal, weil wir da nie sonderlich groß Werbeaktionen machen, sondern ich einfach Anfang des Jahres sage, also so sieht's aus, Hilfe, und ein paar uns wohlgesonnene Geister dann immer Hilfe spenden. Dann ist quasi das Q1 bei uns das beste Quartal. So, Wer dann insgesamt ein paar Anmerkungen noch hat, was wir besser machen sollen, wo wir gut sind oder generelle Hinweise, schickt sie uns per E-Mail an mh@mikroökonom.de. Und in den sozialen Netzwerken findet ihr uns auf Reddit und Mastodon jeweils als Mikroökonomen. Und ich habe so das Gefühl, Reddit geht mir immer mehr in Fleisch und Blut über. Also ich bevorzuge Reddit, sage ich ganz offen und ehrlich hier. Gegen euch Mastodon-Lieblingen.
Na. Jetzt, wo es den Digital Independence Day gibt,
ja.
Ziehst du wieder alle Leute zurück, oder wie? Gibt's ja nicht.
Ach ja, ich weiß nicht. Aber ich finde es gut, dass Daniel Günther Digital Independence lebt, indem er Microsoft aus der Verwaltung rausschmeißt. Auch wenn mancher da schon wieder seine Redefreiheit
Gute Neuigkeiten aus Bayern übrigens. What? Ich weiß nicht, hattet ihr da letztes Mal schon drüber geredet? Ich glaube.
Ja, im negativen Sinne. Der Markus kriegt so viel Geld von Microsoft, dass er sich nicht traut und so weiter.
Richtig, exakt. Und jetzt hat aber der bayerische Digitalminister gesagt, ja, also im Rahmen von digitaler Unabhängigkeit müsse man ja jetzt nochmal prüfen, ob man tatsächlich da so einen langfristigen Vertrag mit Microsoft unterschreiben möchte als Freistaat Bayern.
Da gab es einen kleinen Aufschrei, als sie das machen wollten, ne?
Ja, Aufschrei, ich weiß es immer nicht, ja, ich verstehe, ich persönlich habe immer so ein Problem, mediale Aufmerksamkeit mit tatsächlichem Aufschrei irgendwie gleichzusetzen. Ich habe das Gefühl, so eine mediale Realität hat mit dem tatsächlichen Leben immer recht wenig zu tun, aber ja, genau, es ist so ein bisschen irgendwie durch die Socials gegangen, wie man so schön sagt.
Ja, dann hoffen wir mal, dass in Bayern sich da was tut und man zumindest mal anfängt, ne, das reicht ja manchmal, um dann weniger abhängig zu sein.
Ja.
Wir haben ja auch in Schleswig-Holstein gelernt, dass es irgendwie gar nicht so möglich ist, 100% abzuschaffen, ne? Wegen diverser Schnittstellen. Also da gibt es ohnehin noch einiges an Arbeit zu tun. So, jetzt kommen wir aber zu unserer äußerst beliebten Rubrik. Wir reden nicht über. Iran reden wir nicht drüber. Es gibt geschätzt 12.000 bis 20.000 Tote der aktuellen Informationslage da. Es ist wirklich horrormäßig, was da über die Landlines, Überlandleitung, wie heißt denn das beim Telefon? Da gerade rauskommt an Berichten, das Internet ist ja immer nur noch selektiv möglich, es zu nutzen im Iran. Also ganz schwierige Geschichte. Ich werde mal, weil es ja mit den Quellen in Sachen, was ist wirklich valide bei den Protesten, was ist fake und so weiter, immer ein bisschen schwierig ist, werden wir mal einen Social Media Account verlinken, der sich über die letzten Jahre eine sehr gute Reputation erarbeitet hat. Das ist Wahid Online. Ich habe das auf X verlinkt, der hat, glaube ich, auch einen Telegram-Kanal, aber ja. Ach, nee, Jens. Der Jens schreibt hier rein, Bayerns Digitalministerium. Nee, da haben wir jetzt drüber geredet.
Okay, alles klar.
Das ist in der Rubrik vorher versandet.
Ich habe nur gerade den Lustig, egal, mach einfach weiter.
Ja, Grönland und Venezuela werden wir auch nicht bereden. In Grönland ist der aktuelle Stand, dass es große Disagreements gibt darüber, wem was gehört. Das ist absurd, ne? Ich glaube, in Venezuela gibt es auch Disagreements, aber die werden nicht so offen ausgesprochen. Die versuchen gerade eher zu machen, was Trump möchte. Ist natürlich auch ein super interessantes Thema, zu dem ich gerne was gemacht hätte heute, muss ich sagen. Aber es ist halt auch wirklich komplex und das Internet ist überflutet, gerade auf YouTube mittlerweile, mit irgendwelchen AI-Videos. Das ist echt der Hammer, ne? Da gibt es so 30-Minuten-Analysen oder 25-Minuten-Analysen, wo dann irgendwelche Storys erzählt werden, die nicht so ganz unlogisch klingen. Wo du aber weißt, das ist AI, das wird irgendwie aus der Türkei heraus produziert.
Ja.
Und alles so ein Zeug, es ist echt. Aber nennt sich dann irgendwas mit deutscher Kapitalmarkt, bla. Da eher der Aufruf, macht euch wirklich ganz kurz die Mühe, weil das ist echt nicht viel. Wenn ihr so ein Ding guckt, also wenn da plötzlich Aussetzer in der Stimme sind und wenn die nicht ganz synchron ist bei dem Chinesen, der euch da was erklärt, dann ist das höchstwahrscheinlich AI. Es ist nicht wirklich schwer zu erkennen, aber die fluten einfach die sozialen Netzwerke mit dem Scheiß und verdienen da irgendwie ihre Kohle. Aber man merkt an der Logik, also da gibt es wirklich widersprüchliche Sachen, dass man erzählt, ja, das ist der große chinesische Plan. Und dann wartet man die ganze Zeit auf den Plan, aber irgendwie so richtig.
Kommt nicht.
Ja. Nee, ne? Also es ist wirklich ganz sonderbare Geschichte, aber ich kriege sowas dann halt wirklich zugeschickt mit Leuten, die das einfach glauben. Also es ist verfängt. Deswegen macht euch immer mal ein bisschen Mühe, genau hinzugucken. Lasst gerade so auf YouTube die Sachen vielleicht nicht nebenher laufen, außer ihr wisst, das ist eine vertrauenswürdige Quelle. Weil das nistet sich halt wirklich ins Gehirn ein. Ne? Das ist halt das Problem an der Geschichte.
Ja, ich meine, früher oder später führt das doch dazu, dass letztlich das Internet nicht mehr nutzbar wird, ja, für jeden, der...
Ja.
Also mich wundert es schon, dass die großen Digitalkonzerne dann nichts dagegen tun. Ich finde, Google ist das beste Beispiel dafür. Ja, die Suche ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Also ich glaube nicht, dass die noch ähnliche Nutzerzahlen haben wie noch vor 3-4 Jahren.
Viel bessere.
Was?
Angeblich sind die besser. Also die, es läuft super. Also YouTube läuft immer besser.
Ja gut, YouTube.
Immer mehr Fernsehplatz ein. Ne? Also durch diese modernen Smart-TVs, mit denen, wo du dann noch die Apps drauf hast, ist YouTube quasi mittlerweile dabei, das Fernsehen zu verdrängen.
Ja.
Und die Suche läuft jetzt ja auch wieder besser. Also das sieht gerade nicht so aus. Das Problem ist halt, wir hatten ja einen Podcast mit der Katja Munoz bei der Foreign Times, wo es dann auch so im zweiten Teil auch darum ging, dass natürlich diverse staatliche Akteure, also nicht nur die Russen, da gibt es auch noch andere, sehr aktiv daran arbeiten, quasi das Datenmaterial für die AI mit ihren Informationen zu zersetzen. Und ich glaube, dieses ganze AI-Gespamme da auf YouTube und Co., das trägt ja dann dazu bei. Also wenn das dann als vertrauenswürdige Quelle irgendwo reinfließt, dann ist es da drin. Ich glaube, wenn ich eine Prognose für 2026 machen müsste, wäre es so, wir sehen da zunehmend Probleme mit AI und dem, was sie produziert. Aber da lassen wir uns gerne überraschen. Kommen wir zum ersten Thema, nachdem wir jetzt so schön abgeschwiffen sind in allem. Digitales Trinkgeld ist Mist, habe ich es mal genannt. Ist etwas, was immer wieder mal so aufploppt, glaube ich, bei vielen und in den letzten Jahren vermehrt dadurch, dass wir halt diese digitalen Systeme haben, wo auf der Kasse dann so also tipp mal deinen Tipp da ein, aufploppt. Und ich muss sagen, ne, das, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber bei mir hat das schon so eine innere Abwehrreaktion. Ich gucke da drauf und dann, nee, will ich nicht. Also ich finde es so eine Art Unart, dass die Kassen quasi das Trinkgeld einfordern oder es mir anbieten, es eins zu geben. Und das Absurdeste, was ich mal hatte, da habe ich irgendwie an so einem Automaten, war das glaube ich, so wirklich völlig automatisierter Vorgang, kein Mensch dahinter. Und dann haben die mir angeboten, da ein Trinkgeld zu hinterlassen. Wo du wirklich so denkst, Leute, für wen denn? Also das ist doch einfach nur ein höherer Preis, ne? Oder wird das an den Programmierer weiter bearbeitet?
Ja, bestimmt.
Weitergesendet, meinte ich. Es gibt auch so eine neuere Erscheinung bei Online-Shops. Da kann man jetzt neuerdings auch Trinkgeld hinterlassen. Das macht natürlich Sinn, wenn da irgendwo noch so eine Lieferung dabei ist. Ne? Also wenn die ihren eigenen Lieferanten haben, der dann irgendwie das Brot vorbeibringt, dann sehe ich das ja noch ein. Mhm. Aber dass mir einer irgendwie, weil er da das Ding verpackt im Lager, noch irgendwie Trinkgeld kriegt, also das sehe ich eigentlich nicht ein. Also da hört es dann bei mir auch auf. Es ist ja nur eine Option, sagt man dann immer. Ne? Niemand muss, ja. Ne? Ist ja klar. Aber es ist auch ein zeitlicher Aufwand, den ich dann als Kunde habe beim Checkout. Und ich mag es einfach nicht und fühle mich auch belästigt damit. Vor allen Dingen muss ich da noch aufmerksam sein. Ne? Ich kenne das schon von den Airlines, wenn du da irgendwas bestellst und das so eine Billig-Airline ist, dann kommt da noch, na, willst du nicht noch eine Travel Insurance und da noch ein Meal und da und dann ist schon mal das zweite Gepäckstück einfach vorgegeben bei manchen, also jetzt bei Vietnam Air irgendwie, Viet Air oder wie die heißen, habe ich das gesehen. Da haben die einfach ein zweites Gepäckstück eingetragen. Also hat dann einfach mal den Preis um 50% nach oben geballert. Also wirklich Wahnsinn. Und man muss so viel aufpassen und ich will eigentlich meine Ruhe haben und nicht aufpassen müssen, sondern einfach nur bestellen und bezahlen. Also es ist in gewissem Sinne absurd geworden und ist ein bisschen ausgeartet. Aber es gibt halt eine zweite Realität dazu. In einer Zeit, in der wir zunehmend digital bezahlen, ist natürlich das Problem da, dass wir nicht mehr Trinkgeld in irgendeinen Becher werfen oder das Restgeld hinterlassen, wie man es früher mal gemacht hat, ne? So dieses, ja, passt dann schon, oder dieses Aufrunden. Also wenn man digital bezahlt, dann muss natürlich dann auch das Trinkgeld irgendwie digital gegeben werden. Und wenn man mit der Karte zahlt oder irgendwie sonst, dann vergessen die Leute das. Das ist auch ein Wissen, das wir haben. Naja, ich denke, also wenn man so auf die Zahlen guckt, es kann natürlich, also Deutschland ist ja so in der Mittelposition, ne? Also 50% der Leute mögen gerne Bargeld, die andere Hälfte zahlt mehr oder weniger willig mit der Karte und da ist es dann natürlich auch so, wenn du gerne mit Bargeld bezahlst, dass du dich dann komplett belästigt fühlst von diesen digitalen Zahl-Trinkgeld-Geschichten, wenn die dann irgendwo aufploppen. Also ne, das ist dann so ein Spiel auch mit der Psychologie. In meiner Beobachtung in Deutschland ist es halt am meisten in Kaffeeläden verbreitet. Ne? Kaufst du einen Kaffee für 3,50 Euro oder wie viel der mittlerweile kostet und dann schlagen die dir irgendwie 50% oder 1 Euro Trinkgeld vor. Bist du irgendwie 10% gewöhnt und dann rechnest du mal kurz nach und findest dich eigentlich auch schon wieder abgezockt. Also es ist wirklich grundsätzlich ärgerlich, wenn da noch einer herkommt und vielleicht auch sagt, 10%, 20% oder 25% sollst du dann bezahlen, also als Vorschlag. Aber kannst natürlich auch einen Custom-Tipp, da musst du rumklicken, hinter dir stehen 10 Leute und du fühlst dich völlig wie so der letzte Assi, ne? So, jetzt halte ich alle auf. Also ich weiß auch nicht. Es ist auch so ein Spiel mit psychologischem Druck und ja. Im Grunde ist dann aber auch die Gegenreaktion einfach grundsätzlich Nein, Danke zu sagen. Und zu sagen, nö, ich gebe gar keinen Tipp, das geht mir alles auf den Sack. Auch gar nicht so sehr, weil man überhaupt kein Trinkgeld geben will. Also bei Kaffee sehe ich das noch ein, gerade wenn ich mich hinsetze. Aber es kommt so gierig bei mir an. Ne? Also so, das ist eine gierige Forderung. Und ich glaube, es ist auch nicht ganz unwichtig, das zu verstehen. Ne? Wenn das auf so einer Kasse aufploppt, dann ist es für mich aus Kundensicht bei diesem digitalen Vorgang eben kein Vorschlag, sondern eine Forderung. Also das kommt bei mir ganz anders an, als wenn ich freiwillig irgendwo irgendwas hinwerfe und sage, ja, das ist so und dann hat die Person das. Ne?
Ja.
Also man gibt, könnte man dann wieder Feuilleton, würde man jetzt sagen, man gibt das Trinkgeld nicht einer Person, sondern dem System und man hat keine emotionale Bindung zu dem System, dass man dem das Trinkgeld gibt dann. Ne?
Ja.
Also ein Gefühl des Abstrakten und Unkontrollierbaren, das dann auch unausweichlich ist. Vor allem aber kann ich dem Gastwirt trauen, dass das Geld dann weitergegeben wird. Ne? Also früher war es ja so, du hast dann Geld irgendwo hingegeben, jemandem, der hatte das oder du hast es in den Becher geworfen und da musste der Wirt halt aktiv was tun. Der musste der Person das Trinkgeld wegnehmen, den Becher oder es aus dem Portemonnaie nehmen. Ne? Also das war schon eine aktive Tat. Jetzt ist es quasi umgekehrt, der Wirt muss das Trinkgeld weitergeben. Also der muss dann hergehen und sagen, so, das ist der Trinkgeldanteil und den gebe ich jetzt an meine Mitarbeiter weiter. Hüsch. Also ich weiß, dass es an diversen Stellen durchaus funktioniert, aber ich habe immer so das Gefühl, wenn jemand eine aktive Tat machen muss, dann ist das immer etwas schwieriger für ihn, als wenn es einfach schon irgendwo ist und er etwas wegnehmen müsste.
Ja, insbesondere wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, ja.
Genau, ne? Also
da ist ja auch ein Machtgefälle.
Alles schwierig geworden in der modernen Welt, aber was soll man tun? So ganz trügen mich meine persönlichen Empfindungen an der Stelle scheinbar nicht, denn es gibt so eine aktuelle YouGov-Umfrage und die sagt, mehr als die Hälfte der Befragten mögen diese Felder nicht, die da an den Kassen aufploppen und empfinden sie als schlecht oder eher schlecht. 20% sagen, sie geben deswegen auch weniger Trinkgeld. 16% glauben, sag ich mal, mehr Trinkgeld zu geben. 57% glauben, gleich zu geben. Da bewegt sich über die Zeitschiene in meiner Wahrnehmung nicht viel. Also das ist auch früher so gewesen, ungefähr die Verteilung. Es gibt aber auch durchaus Studien, die dann einen Rückgang bei den Trinkgeldern insgesamt sehen. Ne? Also wir haben ja in Deutschland in Restaurants so eine gewisse Flexibilität. 5-10% gelten da als üblich. Und seit die Preise in der Gastronomie merklich gestiegen sind, geben die Menschen vermehrt 5%. Da gibt es auch ein bisschen Studien zu. Anekdotisch beobachtet habe ich auch so das Gefühl, dass die meisten Leute glauben, dass sie genauso viel geben wie früher und das dann halt über die Gesamtsumme herleiten. Ne? Also bezahlst du in den Restaurants mehr, gibst dann halt weniger Trinkgeld und hast das Gefühl, okay, ist ja eh alles teurer geworden. Also habe ich das Gleiche gegeben wie früher. Also diese ganzen Umfragen, die wir dazu sehen und auch die Studien, die haben echt ein paar Leerstellen. Interessanter ist dann vielleicht, wo weniger Trinkgeld gegeben wird oder wo die, ne, also insgesamt Restaurants ist ja ohnehin gesetzt, dass man da noch Trinkgeld gibt. Da will der Mensch auch, glaube ich, einfach Sicherheit haben, gibt den Leuten etwas extra und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er dir nicht in die Suppe spuckt. Die Zahlungsbereitschaft geht aber interessanterweise merklich zurück bei Taxifahrten. Da wollen nur noch 50% was geben, Handwerker nur noch 35% geben denen Trinkgeld und der Pflege 26%. Pflege hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber macht irgendwie Sinn, ne? Wenn, vor allem, wenn du jemanden daheim hast, ja. Das ist ja ein sehr persönliches Verhältnis. Und auch wenn man das Gefühl hat, die Leute tun mehr, als sie vielleicht verpflichtet wären zu tun, ne? Mhm. So, und was bei all diesen ganzen Trinkgelddiskussionen komischerweise nicht vorkommt, das ist wirklich auffällig gewesen. Ich habe da ein paar Artikel, ein paar Studien gelesen und was gar nicht vorkam, der Mindestlohn. Also das Trinkgeld war ja auch immer Ausgleich für schlechte Löhne. Mhm. Beim Lieferdienst, im Restaurant, im Taxi. Bei Handwerkern war es vielleicht eher das Gefühl, es wurde eine Mehrleistung erbracht. Und seit man Ewigkeiten und 3 Tage auf eine Audienz beim Handwerker wartet und die Preise eh eine Schweinerei sind, sieht man das vielleicht auch anders. Jedenfalls hat der Mindestlohn in meiner Sicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung dazu geführt, dass immer weniger Menschen das Gefühl haben, dass man hier etwas ausgleichen muss. Sondern man hat das Gefühl, naja, die Löhne sind ja jetzt höher, die Leute werden fairer bezahlt. Und wahrscheinlich ist es auch so, weil der Mindestlohn war ja mal bei 8 €, ist jetzt vielleicht wesentlich angemessener, als es früher war. Jedenfalls würde ich sagen, das spielt definitiv eine Rolle und da würde ich mir auch wünschen, dass das mal in diese ganzen Umfragen und Untersuchungen mit reinfließt, weil das ist wirklich eine Leerstelle. Man könnte fast sagen, also aus meiner Sicht ist es vielleicht oftmals so, dass auch die Leistung mittlerweile ausreichend bezahlt ist oder auf alle Fälle besser bezahlt ist als früher. Und wir haben euch da natürlich auch wieder 2 Sachen verlinkt. Einmal eine Studie und einmal eine Umfrage.
Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu diesem Thema Mindestlohn. Ich habe das Gefühl, dass der in ganz, ganz vielen Branchen, also in ganz vielen Dienstleistungsbranchen vor allem, massiv umgangen wird. Das würde ich aber tatsächlich nochmal in einem eigenen Thema, in einer zukünftigen Folge nochmal ansprechen. Mein Pick heute geht auch so ein bisschen über dieses Thema. Also dranbleiben.
Also die NGG, also die Gewerkschaft für die Gaststätten unter anderem, die haben durchaus darauf hingewiesen, dass immer mehr Wirte ihrer Wahrnehmung nach so die Tendenz haben, die Trinkgelder in quasi als Gehalt zu werten und dadurch den Leuten quasi weniger Geld auszuzahlen und dann zu sagen, naja, das ist ja dann der Mindestlohn, der dann da erreicht wird. Also das ist auch eine Tendenz, die man dann, wenn man dieses Gefühl hat, über den Mindestlohn wird was ausgeglichen, dann sicherlich wieder mit berücksichtigen muss. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist mein Bedürfnis, über Trinkgelder gesellschaftliche Probleme zu regeln, irgendwie nicht so ausgeprägt. Also mich nervt das.
Ja.
Ja. Also die Leute sollen anständig bezahlt werden und dann hat eine Arbeit halt einen Preis und damit müssen wir dann alle umgehen und manche Arbeiten finden dann halt tatsächlich einfach nicht mehr statt, weil sie zu teuer sind.
Ja.
Andere entstehen aber vielleicht erst dadurch.
Ja, ich glaube, es ist halt wieder so eine ganz klassische Sache, die aus den USA irgendwie in den Rest der Welt kulturell exportiert wurde, die nicht in allen Facetten und Varianten wirklich positiv ist, ja.
Ja, kommen wir mal zu Donald Trump. War ja schöne Überleitung. Die
ja, USA, der ist nicht in allen Facetten positiv. Das kann man mal definitiv sagen. Ich wüsste nicht eine einzige Facette, wo der positiv ist. Also außer vielleicht für
die Wirtschaft.
Also wenn ich jetzt die, bitte?
Die Wirtschaft brummt doch.
Ja, das ist natürlich richtig.
Und die Märkte sind auf Hochs.
Ja, der Marco, der macht ja hier lauter wunderschöne, wie nennt man das, goldene Moderationsbrücken, um mich ins Spiel zu bringen, hervorragend. Und Spiel ist tatsächlich auch eine Moderationsbrücke, die ich mir jetzt selber gebaut habe. Wer Eishockey kennt, der kennt ja die Situation, dass man da so 2 Minuten Strafen für unfaires Spielen bekommt, nicht wahr? Und was denn der Gegner hat, ist ein sogenanntes Powerplay. Das heißt, der kann einen so richtig schön in das eigene Eishockey-Drittel zurückdrängen, weil er einfach eine Person mehr auf dem Spielfeld hat. Und ich würde dieses Kapitel eigentlich gern Trump Powerplay nennen, weil Trump jetzt nämlich genau gerade etwas macht, was einem Eishockey Powerplay sehr nahe kommt, finde ich. Nämlich er holt eigentlich alle Pfeile aus dem Köcher und versucht jetzt vor den Midterms, die ja in diesem Jahr anstehen, gegen Ende des Jahres, die US-Wirtschaft nochmal so richtig brummen zu lassen. Und das muss man natürlich vorbereiten, weil wir haben halt zeitliche Effekte. Ja, also das, was ich heute mit Wirtschaftspolitik mache, das dauert halt ein bisschen, bis ich es dann auch in den Zahlen sehe und dann auch in der Einstellung der Bevölkerung hinsichtlich, läuft denn die Wirtschaft, geht es uns denn besser? Also vielleicht fangen wir vorne an. Der Trigger für mich, dieses Thema nochmal hochzuheben und nochmal drüber nachzudenken und zu besprechen hier, war natürlich der letzte Freitag, als öffentlich wurde, dass das Department of Justice in den USA eine Vorladung gegen Jerome Powell, den Fed-Chair, ausgesprochen hat. Und zwar wegen der Renovierung der Fed-Gebäude und seinen Aussagen vor einem Kongressausschuss letzten Sommer. Der Vorwurf selber ist jetzt nicht so ganz klar. Irgendwie sind die Vorladungen auch, glaube ich, noch nicht so öffentlich. Aber es scheint irgendwie da wieder um so ein letztlich ist das ein Strohhalm-Argument zu sein, um eben Druck auf Jerome Powell auszuüben und vielleicht auch generell ein bisschen mehr Druck auf die Zinspolitik in den USA auszuüben. Und Jerome Powell hat dann das Kind auch beim Namen genannt. Er hat nämlich gesagt, dass diese Androhung von strafrechtlichen Konsequenzen eben seines Erachtens nichts mit irgendwelchen Falschaussagen oder dieser Renovierung von den Fettgebäuden zu tun hat, sondern ganz, ganz klar abzielt, Einfluss auf die Zinspolitik der Federal Reserve auszuüben, damit die Fed den Präferenzen des Präsidenten folgt. Und ich glaube, er hat das auch relativ deutlich klar gemacht, dass es jetzt darum geht, die Fed in die Lage zu versetzen, politisch unabhängig zu sein, Zinssätze auf Grundlage von wirtschaftlichen Fakten und Bedingungen festzulegen und nicht, weil ein Präsident und seine Schergen irgendwie meinen, man müsse irgendwie die Wirtschaft nochmal durch niedrigere Zinsen anfeuern. Und natürlich hat sich dann auch die wirtschaftspolitische Elite zu Wort gemeldet, also Janet Yellen, die Vorgängerin von Herrn Powell und ich glaube zwei weitere ehemalige Fed-Chairs, also Greenspan und der andere fällt mir gerade nicht ein, ehemalige Finanzminister, die Vorsitzende von diesem Council of Economic Advisors haben sich gemeldet und haben im Grunde genommen Powell auch nochmal mit einem Trump-kritischen Statement den Rücken gestärkt. Und ebenso haben es dann auch, ich glaube, am Dienstag nochmal, eigentlich eine große Riege anderer Zentralbanker aus der westlichen Welt gemacht. Also Lagarde von der EZB, die Royal Bank of Australia, die Royal Bank of Canada, die schwedische Zentralbank, die Schweizer waren dabei und so weiter und so fort. Auffällig dabei übrigens, Bank of Japan hat sich bedeckt gehalten. Ja, die haben ein Statement rausgehauen, dass sie sich grundsätzlich zu Angelegenheiten fremder Zentralbanken äußern. Und Japan ist ja tatsächlich auch so ein bisschen auf Trump-Linie gebracht worden in den letzten Quartalen, wie wir mitgekriegt haben. Auf jeden Fall, dieses ganze Thema ist ziemlich hochgekocht und ist meines Erachtens und eigentlich auch, was alle politischen Kommentatoren so geschrieben haben, einfach ein weiteres Mosaiksteinchen, um den politischen Druck auf die Fed zu erhöhen, weiter die Zinsen zu senken, insbesondere wenn dann Jerome Powell, der ja im Mai oder Juni, glaube ich, abgelöst werden soll als Fed-Chair, um dem Nachfolger einfach nochmal klar zu machen, es reicht nicht, wenn du jetzt irgendwie große Reden schwingst, sondern wenn du dann hinterher nicht spurst. Ja, wir finden schon irgendwas, wo wir dich dran kriegen können. Das Ganze ist halt im Grunde genommen eigentlich eine rote Linie, die sich so ein bisschen durchzieht durch diese Trump-Präsidentschaft. Wir haben ja auch die versuchte Entlassung von Lisa Cook im letzten Jahr erlebt, die dann erstmal so ein bisschen aufgeschoben wurde. Also Lisa Cook ist auch eine Fed-Zentralbankerin, also ist dort in diesem FOMC-Gremium, was die Zinsen festlegt. Die Gerichtsverhandlung, die findet jetzt dann nämlich im Januar statt, ob denn diese Entlassung für den Präsidenten überhaupt möglich ist. Also Trump erhöht den Druck auf die Fed. Die Märkte haben Angst, dass die Fed ihre Unabhängigkeit verliert. Und warum macht Trump das eigentlich? Naja, er will natürlich die Zinsen senken. Er will, dass die Wirtschaft von niedrigen Zinsen profitiert. Mehr Investitionen führt, also niedrigere Zinsen führt zu mehr Investitionen, führt zur Erhöhung der wirtschaftlichen Aktivität. Und hoffentlich passiert das Ganze noch vor den Midterms, sodass Trump im Grunde genommen sich hinstellen kann und sagen kann, guck mal, was ich bin der beste Präsident aller Zeiten, mit mir boomt die US-Wirtschaft. Es ist aber nicht nur der Druck auf die Fed.
Da hat er ja noch bis 3. November Zeit, ne? Dass die Leute diesen Eindruck gewinnen.
Genau, richtig. Das ist übrigens nicht das einzige Trump-Powerplay, ja. Also es gibt natürlich noch weitere Mosaiksteinchen. Es ist nicht nur die Fed, die jetzt unter Druck steht von Trumps Versuch, da noch mehr rauszupressen aus der Wirtschaft. Nämlich auch die Banken, die einen Großteil ihres Gewinnes natürlich mit Zinserträgen machen. Und zwar Zinserträgen auf Kreditkartenschulden. Auch letzte Woche passiert, Trump hat sich geäußert und hat gesagt, also es kann ja nicht sein, dass der durchschnittliche Zinssatz auf US-Kreditkarten über 20% liegt Und so hoch ist er tatsächlich. Ich glaube 21,3% im vorletzten Quartal. Also wer als durchschnittlicher US-Bürger Kreditkartenschulden hat, und ich habe mal nachgeschaut, der durchschnittliche US-Bürger hat Kreditkartenschulden in Höhe von 6.700 US-Dollar, der zahlt im Schnitt über 20% Zinsen auf diese Schulden. Und das ist eine Menge, ja.
24 habe ich sogar gelesen, also echt irre Zahlen, wenn man das überlegt, genau, was sie so vor sich herschieben.
Ja. Ja, ja. Und ich meine, letztlich ist das alles, fast alles davon Nettogewinn für die Banken, ja. Ich meine, die refinanzieren sich ja zu, keine Ahnung, 3% oder so am kurzen Ende. Ja, das ist ja total absurd. Das sieht natürlich Trump und hat es angesprochen, hat gesagt, also er erwartet von den Banken, dass sie bis zum 20. Januar, also in, wie viel Zeit haben sie noch, was haben wir heute, den 15., in 5 Tagen, für mindestens ein Jahr die Kreditkartenzinsen auf maximal 10% senken. Die Reaktion der Banken ist natürlich relativ klar. Die sagen, nee, das geht überhaupt nicht. Warum das nicht geht, ist, dass Kredite dann nicht mehr risikoadäquat gepreist wären. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass, wenn die US-Banken sich diesem Druck beugen, dass sie dann wahrscheinlich ja nur noch sehr, sehr wenigen Schuldnern tatsächlich auch diese Kreditlinien überhaupt noch anbieten werden. Ja? Und das würde dann natürlich nicht den Effekt haben, den Trump sich verspricht, den US-Konsumenten von seiner Zinslast zu befreien, sondern wahrscheinlich würden einfach eine Menge US-Konsumenten einfach gar keine Kreditkartenschulden mehr anhäufen können, was dann wiederum den Konsum nicht antreiben würde. Ja?
Also eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass die dann gekündigt werden sogar, weil die Einnahmen nicht mehr zum Risikoprofil passen, und dann würde das gerade die treffen, die in Sachen Wut am meisten ansprechbar sind und Trump-Wähler wären.
Ja.
Mal so ein educated guess, aber ne, das
genau.
Finde ich auch einen interessanten Schachzug.
Das Interessante ist ja, dass natürlich wissen das die Kollegen aus der Trump-Regierung, ja, die wissen natürlich ganz genau, wenn wir den Banken keine risikoadäquate Bepreisung mehr erlauben, naja, dann bieten die dieses Produkt nicht mehr an. Auf der anderen Seite, wie so viele Sachen, liegt der Teufel halt im Detail, ja, also man kann sich da ganz, ganz unterschiedliche Sachen vorstellen. Vielleicht, das ist ja eine der großen Themen, die sich die US-Regierung unter Trump auf die Fahnen geschrieben hat, ist diese Deregulierung der Finanzdienstleistungsbranche. Vielleicht kommt man dann den Banken auch entgegen und sagt, naja, ihr müsst gar kein Risikokapital groß hinterlegen für Kreditkartenschulden. Ja? Da sind ganz, ganz unterschiedliche Varianten, Lösungen und Deals vorstellbar. Auf jeden Fall ist das eben ein weiterer Punkt, den Trump jetzt irgendwie gezogen hat.
Vielleicht noch einen Gedanken dazu. Im Grunde muss ja nicht alles gemacht werden, was er fordert.
Genau.
Es reicht ja, seinen Wählerinnen und Wählern zu signalisieren, das ist, wofür ich stehe. Das finden die dann gut, und vielleicht reicht auch das an mancher Stelle.
Exakt, genau. Ja, genau. Also ich glaube, alles von dem, was so aus der Ecke Trump und Co. kommt, ist sehr intentional und gar nicht abhängig davon, was es tatsächlich für Effekte hat. Ich glaube, es ist so alles so ein bisschen zu vergleichen wie dieses Theater mit den Zöllen. Kommen wir aber vielleicht nachher nochmal dazu, auf dieses Thema. Weil das Trump Power Play ist noch nicht zu Ende. Ja, was er ja auch gemacht hat, ist anzusagen, dass er möchte, dass die großen Wohnungsbaufinanzierer in den USA, also Freddie Mac und Fannie Mae, über ihre eigenen Bilanzen Wertpapiere kaufen, und zwar 200 Milliarden US-Dollar im Wert. Wertpapiere kaufen, die letztlich verbriefte Häuserkredite darstellen, um was zu erreichen? Die Zinsen auf Häuserkredite runterzudrücken.
Wenn es die Fed schon nicht selber macht.
Genau, wenn es die Fed schon nicht macht, dann machen es eben die beiden Unternehmen, die mittlerweile ja unter staatlicher Obhut sind und auch tatsächlich der Executive Branch zugerechnet werden. Also hier sollte es wahrscheinlich überhaupt keine rechtlichen Probleme geben. Ja, die stehen unter der Verwaltung von der FHFA. Das ist irgendwie so eine Government-Agentur, die direkt dem Finanzminister unterstellt ist. Und das gehört halt zur Executive Branch. Also das können die schon machen. Die Finanzierung ist letztlich eigentlich noch unklar, wie man das machen würde. Aber sowohl Freddie Mac als auch Fannie Mae sind halt vor der Finanzkrise schon dafür bekannt gewesen, dass die dadurch, dass sie letztlich staatlich garantiert sind oder zumindest so ein implizites staatliches Backing haben, können die sich halt ganz, ganz viel Leverage auf die Bilanz holen. Das heißt, im Zweifelsfall emittieren die irgendwie noch kurze Bills, kurze Anleihen und kriegen so die Finanzierung von diesen Käufen schon irgendwie gedeckt. So, dritter Punkt aus dem Trump Powerplay. Und dann haben wir natürlich noch die, sage ich mal, die etwas weniger stark fokussierten, sondern breit gestreuten Themen, die ja generell so in der Pipeline sind. Also die Steuersenkungen, die wir gesehen haben. Wir sehen, dass Trump ja immer wieder die Einnahmen aus den Importzöllen benennt, die irgendwie dann den Konsumenten gutgeschrieben werden sollen. Ich glaube, $2,000 war pro Person irgendwie die Rede.
Ja, die will er ja interessanterweise, da gab es dann eine Frage, wie willst du das finanzieren? Und die Antwort war, naja, ich nehm das dem Veteranen weg.
Ja, keine Ahnung.
Also von Wählergruppe zu Wählergruppe, ne?
Genau, und dann haben wir jetzt noch billiges Öl aus den beschlagnahmten Tankern aus Venezuela, ja. Ich glaube, was sind das? Zwei Vessels gewesen, die ja auch jetzt an US-Häfen angedockt haben, wofür ja die USA letztlich auch nichts zahlen, ja. Also ganz, ganz viel, wie sagt man, Stimulus in der Pipeline durch Trump vor den Midterms. Und ja, das alles ist natürlich gedacht, um die Konjunktur anzukurbeln, die Affordability Crisis zu bekämpfen, wie es in den US-Medien heißt. Also letztlich den US-Konsumenten mehr Cash in die Tasche zu bringen, den Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Ja, und man kann dann natürlich rein interpretieren, dass sich Trump einfach vor den Midterms so ein bisschen fürchtet, ja, und glaubt, dass es die Economy, ja, it's the economy stupid, dass es die Wirtschaft halt schon richten wird. Wenn die US-Wirtschaft irgendwie rechtzeitig vor den Midterms boomt, dann kann er da vielleicht die schlechten Umfrageergebnisse, die ja die Republikaner schon haben, irgendwie noch so drehen, dass er da noch als Gewinner oder nicht als Verlierer rausgeht. Also Ziel, mehr Binnenkonsum, gut für die Wirtschaft, weniger Arbeitslose, mehr Geld bei den Leuten und die Republikaner behalten ihre Mehrheiten in beiden Häusern. Ja.
Glaubst du, das klappt? Also ich finde es ja ein bisschen schwierig, überhaupt so zu denken. Das ist in so einer transaktionalen Denkweise, die Trump sie hat, natürlich total logisch. Ne? Du gibst den Leuten ein bisschen was und dann sind sie alle glücklich. Aber wenn die Preise steigen, haben wir ja auch gelernt bei Biden, dann hilft es nicht, dass die Leute mehr verdienen, weil der Konsument nimmt es ja so wahr, wenn ich mehr Gehalt bekomme, dann ist das mein Verdienst, aber wenn die Preise steigen, ist es ein Versagen der Regierung.
Ja.
Dass natürlich die Gehälter auch steigen, weil die Preise steigen, der Link, der ist nicht so offensichtlich für viele Menschen. Also ich bin da sehr skeptisch, dass das nun die Lösung ist. Also was auf alle Fälle auffällig ist, ist bei Trump, dass die Leute nicht so ganz glücklich sind mit seinen außenpolitischen Eskapaden. Ne? Also es gibt da sicherlich evangelikale Gruppen, die in Sachen Israel da sehr glücklich sind gerade.
Mhm.
Wenn man da näher reinguckt, also das sind ja Glaubensmuster, die sind, also die glauben jetzt zum Beispiel, dass Iran muss bebombt werden, weil wenn Iran dann weg ist, kommt der Messias. Ne? Also das sind so Denkmuster. Ja, ich weiß nicht, ob das so die Mehrheiten sind, die man erreicht. Deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Auf der anderen Seite traue ich den Amis ja alles zu. Ne? Also die haben ja auch den Trump gewählt, obwohl er den ganzen Irrsinn verkündet hat, den er ja dann auch weitestgehend umgesetzt hat. Also das ist einer der ehrlichsten Wahlkämpfe gewesen, die wir seit langem gesehen haben. Leider Gottes, muss man dazu sagen. Aber ich weiß nicht, also ich habe da kein Gefühl für die Sache, wie unzufrieden die Leute mit ihm dann wirklich sind und ob sie das Bedürfnis nach Checks and Balances haben. Historisch kann man halt sagen, war eigentlich immer so, dass dann bei diesen Midterms es dann wieder in die andere Richtung gekippt ist.
Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist alles sehr durchschaubar, sehr, sehr eindeutig von der Intention her. Ich glaube, was die Demokraten halt irgendwie hinkriegen müssen, ist, die Leute möglichst stark zu engagieren und auf möglichst lang auf die Straße zu bringen, ja. Also diese ICE-Shootings, die wir da irgendwie aktuell sehen, die helfen natürlich den Demokraten, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Also meines Erachtens ist das der beste politische Konter auf diesen Druck, den Trump da ausübt in der Wirtschaftspolitik, ist tatsächlich einfach irgendwo weiter den Druck auf der Straße aufrecht zu erhalten. Aber gut, das muss man da mal sehen. Ich glaube, in einem halben Jahr sehen wir da mehr, wie sich das Ganze ausspielen wird.
Wirklich gutes Gefühl habe ich nicht. Ne? Nebenher werden ja auch immer wieder diese Sachen, wie die versuchen da Voter Suppression und diesen ganzen Kram da auszufahren. Also man versucht ganz aktiv demokratische Wähler auszuschließen oder potenziell demokratische Wähler. Also der Kampf findet ja auf sehr vielen Ebenen statt und Trump macht großen Druck. Auf der anderen Seite sieht man halt auch so ermutigende Signale, wo es dann in manchen Staaten halt auch einfach so Splittergruppen in den Republikanern gibt, die einfach sagen, nö, machen wir nicht, und dann zusammen mit Demokraten agieren, um dann Neuordnung der Wählerdistrikte irgendwie zu unterbinden. Also da gibt es auch ganz interessante Phänomene und ich habe immer so das Gefühl, wir über die Medien, und somit die Medien, die sind ja immer an allem schuld, viel zu wenig in das Detail und viel zu sehr auf die großen Linien. Ich finde das auch total interessant. Ich habe so einen New York Newsletter abonniert, weil ich einfach mal wissen wollte, wie das da mit dem Mamdani da läuft. Mhm. Da kommen unglaublich viele interessante Details, wie dann doch etwas anders stattfindet, als man es im Großen wahrnimmt.
Ja.
Das ist halt, glaube ich, auch so ein Thema, dem wir uns viel mehr widmen sollten. Naja, aber in Sachen Trump kann ich nur hoffen, dass du recht hast. Und dass kein Selbstläufer wird.
Ja, also vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen Bewertung, was da eigentlich gerade, also ich meine, dass man irgendwie die Wirtschaft versucht, vor den Wahlen einigermaßen gut aufzustellen, ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, ne?
Mhm.
Aber Trump, die übertreiben das einfach, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja? Es ist ja nicht so, dass die US-Wirtschaft gerade in der Rezession ist und man irgendwie alle Hebel in Bewegung setzen müsste, um irgendwie dieser schrumpfenden Wirtschaft wieder auf die Beine zu helfen, sondern wir haben eigentlich eine US-Wirtschaft, die nahe oder vielleicht sogar über Potenzial wächst. Die Inflation, die ist zwar noch hoch, aber halt auch nicht mehr so weit weg von dem, was man in der langen Historie so als Durchschnitt gesehen hat. Ja, also jetzt im Dezember waren es 2,7%. Das ist jetzt kein massiv hoher Wert.
Aber vielleicht ein sehr selektives Wachstum, ne?
Genau, richtig, ja, genau. Also klar, ich meine, das haben wir ja immer, ja. Die GDP-Wachstum, kommt es wirklich bei den Menschen an? Naja, meistens halt nicht, ja. Sonst würde ja die Ungleichheit irgendwie nicht weiter ansteigen in vielen westlichen Volkswirtschaften. Ich glaube, der Punkt, wo insbesondere Ökonomen und Kapitalmarktanalysten so ein bisschen ein Problem gerade sehen, ist, dass dieses noch mehr Stimulus auf eine Wirtschaft, der es eigentlich ganz gut geht, zu so einer Überhitzung führt. Und was heißt Überhitzung? Naja, dass letztlich die Preise dann doch irgendwie stärker steigen, als es eigentlich Ziel sein sollte. Aber das eigentlich Gefährliche ist einfach, dass dieser Druck auf die Institutionen letztlich dazu führt, dass die Institutionen das Vertrauen verlieren, das sowohl die Realwirtschaft als auch die Finanzmärkte in die Institutionen haben. Also die Fed ist offensichtlich aktuell Spielball der Trumpschen Ideen geworden. Das ist definitiv nicht gut für das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Zentralbank. Das Vertrauen in die Banken, glaube ich, könnte auch leiden, wenn die ihre Kredite nicht mehr risikoadäquat bepreisen müssen oder wenn die Regulatorik zu lasch wird. Und ich meine, die Zentralbank und die Finanzdienstleister in den USA sind nun mal zwei der wesentlichen Stützpfeiler des Kapitalmarktes. Zwei der wesentlichen Stützpfeiler, warum der US-Kapitalmarkt der größte Kapitalmarkt der Welt ist und auch so erfolgreich war in den, ja, wahrscheinlich fast mittlerweile letzten 100 Jahren. Und wenn man dieses Vertrauen in diese zwei Stützpfeiler so leichtfertig erodiert, dann glaube ich, kann das schon zu einigen Problemen führen. Wir haben das ja letztes Jahr schon gesehen im April nach dem Announcement der Importzölle. Da haben wir gesehen, dass ganz, ganz schnell die Staatsanleihezinsen hin und her gewackelt sind, dass der Dollar massiv an Wert verloren hat. Und wir haben das natürlich auch als etwas längerfristigen Trade gesehen, eigentlich das komplette letzte Jahr über, dass Gold und Silber massiv im Wert gewonnen haben. Und eine Erklärung, die eigentlich immer wieder herausgezogen wird, ist, dass das dieser Dollar-Debasement-Trade ist. Wir haben ja auch über diesen Citadel-CEO, glaube ich, hier schon drüber geredet. Also, dass einfach der Dollar als Weltreservewährung so ein bisschen angeknackst ist und ja, die Leute sich vielleicht die Edelmetalle lieber ins Depot holen. Und das Gold und Silber hat jetzt nach diesem Angriff auf die Fed auch wieder Allzeithochs geknackt. Allerdings der Dollar und die Staatsanleiherenditen, die haben noch nicht wirklich reagiert.
Also ich finde ja dieses Überhitzen die Frage nach überhaupt einer Überhitzung einer Wirtschaft total interessant, weil eigentlich ist das ja kontraintuitiv, weil Wirtschaft läuft ja so vor sich hin und was soll da überhitzen? Man hat halt Angebot und Nachfrage. Und mein Eindruck ist aber, dass diese Überhitzung, wenn wir über sie reden in der modernen Welt, dann doch meistens über die Kapitalmärkte hergeleitet wird. Ne? Also du hast halt Bewertungen von Unternehmen, die dann, wenn sie dann nicht mehr da sind, zu Problemen im Bankensystem führen und dadurch bricht dann alles zusammen. Da ist dann aber die Frage, ob die Wirtschaft das Problem ist oder ob nicht jemand anders das Problem ist, nämlich der Kapitalmarkt,
ja,
der da überhitzen würde in dem Falle. Also da würde ich tatsächlich gerne noch mal mehr erfahren wollen, wie so eine Wirtschaft überhitzen kann oder ob das überhaupt ein richtiger Begriff ist. Ne?
Also das Interessante ist ja auch, dass eigentlich bis auf die Corona-Pandemie die letzten 3-4 Rezessionen in den USA alle so kapitalmarktinduzierte Rezessionen waren. Ja. Also es ist eben nicht so, dass irgendwie die Wirtschaft zu schnell gewachsen ist und dann bricht der Konjunkturzyklus plötzlich ein, sondern es ist immer über einen Verlust des Vertrauens in die richtige Bewertung von irgendwelchen Assets, die an den Kapitalmärkten gehandelt werden. Und dass dieser Bewertungsschnitt führt dann letztlich, zumindest in den USA, häufig zu einer Rezession.
Ja, gut, mittlerweile auch im Rest der Welt.
Genau, ja, klar.
Also man kann auch aktuell schon sagen, dass natürlich diese Rohstoff-Rallye, die wir gesehen haben, dass die darauf hindeutet. Beim Bitcoin, den würde ich immer rausnehmen, weil der ist definitiv Equity-getrieben. Also das, was an Kapitalmärkten stattfindet, findet im Bitcoin statt. Das ist keine Ersatz- oder Reservewährung oder sonst was. Aber Rohstoffe deuten schon darauf hin, genereller Vertrauensverlust, Inflation haben wir ja. Und dann irgendwann kommt halt die Frage vielleicht auf, und das haben wir ja Anfang des Jahres 2025 sehr aktiv diskutiert, das ist so ein bisschen rausgefallen, die Diskussion in den USA, was eigentlich mit der hohen Verschuldung ist, weil die wird ja jetzt auch nicht besser mit dem, was Trump davor hat. Also es würde sich dann eher beschleunigen, wenn dann plötzlich Gelder vermehrt fließen. Gleichzeitig will er ja das Militär mit 1,5 Billionen Dollar da irgendwie aufrüsten. Also da wären ja gerade Ansprüche wach. Da weiß man dann auch nicht mehr. Also da sind wir dann vielleicht in einem Zyklus irgendwann, wo dann doch wieder die Staatseinnahmen bzw. Ausgaben und die hohen Schuldenberge dazu führen, dass die Probleme entstehen. Wie wir jetzt auch an Japan gerade sehen, wo diese Diskussion auch vermehrt aufkommt. Also drückt sich am Ende alles am Kapitalmarkt aus, aber wäre dann zumindest mal ein anderer Grund als Asset-Klassen.
Ja, dieser Ausdruck an den Kapitalmärkten ist vielleicht nochmal eine gute Abbindung hin unter dieses Thema, weil das Interessante ist ja, dass die Kapitalmärkte eigentlich sehr, sehr wenig reagieren. Während sie ja zum Beispiel auf die Zölle ursprünglich sehr stark reagiert haben, dann ist Trump zurückgerudert. Das fanden die Kapitalmärkte wieder gut, haben sich wieder erholt. Bis auf den Dollar eben. Und am Schluss sind dann doch irgendwie, haben wir jetzt ein Zollniveau, ein Importzollniveau, von dem eigentlich niemand vor einem Jahr noch ausgegangen wäre, dass das mal real wird.
Tragbar ist.
Tragbar ist, ja, ohne dass man irgendwie große Schmerzen sieht, ja. Also egal, ob es jetzt in Wachstumszahlen ist oder auch in Inflationszahlen, zumindest das, was offiziell gemessen wird, finde ich, da ist dann so eine 15% Zoll, Durchschnittsimportzoll, ja, nicht so leicht zu erkennen raus, ja. Also ich bin kritisch, dass die Kapitalmärkte sich wirklich negativ entwickeln, sondern man muss wirklich erst sehen, dass Fed-Unabhängigkeit auch dazu führt, dass es wirklich reale Auswirkungen hat. Also keine Ahnung, dass zum Beispiel die Fed eigentlich die Zinsen erhöhen müsste, sie aber senkt. Ja, ich glaube, in dem Moment fangen die Kapitalmärkte wirklich an zu wackeln.
Erdogan-Szenario quasi, ne?
Genau, Erdogan-Szenario. Und ich glaube, solange sowas nicht passiert, sind es eher virtuelle Probleme, über die wir in Podcasts reden oder Printmedien irgendwie in ihren Meinungsbeiträgen irgendwie drüber schreiben. Aber ich glaube, die Märkte, und das hat Adam Tooze so schön zitiert in seinem, oder geschrieben in seinem Newsletter, die Märkte sind, was politische Ökonomie angeht, irgendwie in so einem Nihilismus aktuell, ja. So, solange ich irgendwie meinen Cashflow bekomme auf meine Investitionen, interessiert mich das alles gar nicht, was da irgendwie potenziell theoretisch mal in der Zukunft passieren könnte, ja.
Wäre aber ein Ausdruck von Hype, ne? Das ist ja der klassische Hype-Zustand, der dann in der Kapitalmarktkrise endet. Also
genau, richtig.
Nur die Frage, wie lange es geht. kommen wir mal zu was Handfesten, Jens. Trinkgeld. Und zwar der Kampf ums Trinkgeld in New York. Also ich muss ja sagen, ich hätte es jetzt auch nicht gedacht, aber Trinkgeld ist ein ganz interessantes Feld, was recht weitläufig ist. Gerade weil das Digitale halt auch viele Fragen aufwirft, die so damit zusammenhängen. Und in New York wurde im Dezember 2023 ein Mindestlohngesetz in Kraft gesetzt, das nun dazu führt, dass die Fahrer von Lieferdiensten einen Lohn von sage und schreibe $21,44 pro Stunde bekommen, also Stand heute. Und der Clou an dem Gesetz war damals, dass auch die Zeit bezahlt werden musste, in der die Menschen für die Lieferdienste bereitstanden. Ja, du loggst dich da in deine App ein, wartest an der Ecke, bis du was angeboten bekommst und dann gehst du los. Und diese Zeit des Wartens sollte dann oder wird jetzt mit berücksichtigt bei der Zahlung an die Menschen. Was natürlich für die Unternehmen nicht so schön ist, weil sie ja dann höhere Kosten haben mit Menschen, die eben warten. Und die Lieferdienste waren dann auch entsprechend dagegen. Wer hätte es gedacht? Ja. Das werde Arbeitsplätze vernichten und zur Affordability Crisis beitragen. Also weniger Menschen werden sich das Leben noch leisten können. Und da müsse die Politik doch auch mal im Sinne der Unternehmen, naja, den Mindestlohn nicht erhöhen.
Klassisches Anti-Mindestlohn-Playbook, ne? Das haben wir in Deutschland auch erlebt, bevor der eingeführt wurde.
Also ich finde das jetzt auch immer alles nicht sehr kreativ. Sagen wir es mal so. Im ersten Quartal 2024 konnte man dann auch sehen, dass die Löhne der Fahrer von Lieferdiensten bereits bei $19,26 die Stunde lagen. Also ein Anstieg um 64% dann im ersten Quartal. Allerdings nach Trinkgeld wohlgemerkt. Und zugleich sind die Trinkgelder umgerechnet auf die Stunde von 4,30 auf $2,30 gesunken. Könnte man sagen, klarer Fall. Die Leute sparen einen Teil der Mehrausgaben beim Trinkgeld ein. Und dazu kam, dass die Lieferdienste meldeten, dass rund 12.000 weniger Fahrer aktiv seien. Also davor habe man doch gewarnt, Jobs, die verloren gehen. Im Grunde müsse man das Ganze nun rückgängig machen. So, kurze Reflexionssekunde. Wer ist jetzt instinktiv überzeugt, dass das alles so ist? Der sollte Unternehmer werden.
Bin ich schon überzeugt.
Ja, echt? Ne?
Aber wenn ich mein Hirn einschalte, weiß ich, es gibt bestimmt irgendwie so ein Catch-22.
Deswegen machen wir ja Podcasts, damit wir die Reflexionssekunde haben und nicht Like drücken auf TikTok. Ist natürlich wie immer nicht ganz so einfach. Das Ding war, dass die Lieferdienste die Art der Zuteilung von Jobs angepasst haben nach der Gesetzesänderung. Es wurden beispielsweise Fahrer bevorzugt, die zuvor viel mehr Jobs angenommen haben, vulgo weniger Pausen gemacht haben. Denen wurden automatisch mehr Jobs gegeben und Leute, die einfach nur so in der App rumhängen, okay, ne, kann man ja sagen, fairerweise, klar, also die sollten jetzt auch nicht einen Stundenlohn bekommen, wenn die da einfach nur eingeloggt sind. Mhm. Ist ein echtes Problem für Unternehmen. Aber auch da Menschen, die weniger Jobs angenommen haben, also mehr rumgehangen haben in den Apps oder auch gar nicht so sehr präsent waren, könntest du auch Normalarbeiter nennen, etwas anders formuliert, die wurden halt ausgesiebt als in der App vorhandene Personen, unter anderem dadurch, dass halt die Zeiteinteilung für die völlig unklar war und dann haben sie halt gesagt, gut, dann mache ich da jetzt nicht mehr mit und tja, so sind dann diese 12.000 weniger zustande gekommen, unter anderem. Dann wurden natürlich zwangsweise die Gebühren erhöht von den Lieferdiensten, ne? Ist ja klar, höhere Personalkosten, höhere Gebühren, also da kann man jetzt nicht sagen, dass das erstmal per se ungerecht ist und Folge ist natürlich, wer einen Lieferdienst nutzt, muss dann einfach mehr bezahlen. So, jetzt kann ich es schon mal vorwegnehmen. Insgesamt haben die mittlerweile alle mehr Umsätze. Also es ist jetzt nicht so, dass da großartig es zu ihren Lasten ging. Es leitet sich aus den Zahlen einfach aktuell nicht her. So, warum aber die Trinkgelder zurückgingen, das ist ein wirklich spannender Fall, weil DoorDash und Uber haben einfach den Bezahlprozess geändert. Die haben Trinkgelder waren vorher Teil der Bestellung. Du hast eine Bestellung gemacht, da wurde angezeigt, so, wie viel Trinkgeld willst du geben, hast du eingegeben und dann hast du eine Summe gesehen und okay.
So wie du das gerade beschrieben hast, dass es dich stört an den Kassen.
Ja, beim Lieferdienst finde ich es aber okay. Yeah, ist ja auch, du kannst ja auch, also ich habe jetzt hier Talabat, da kann ich einfach einstellen, ich möchte per se 15 Pfund Trinkgeld geben. So, ja. Und dann ist das, dann muss ich mich damit auch nie wieder beschäftigen, sondern da weiß ich, das ist ein Trinkgeld im oberen Bereich hier, das kriegen die einfach und dann ist die Sache erledigt. Ja. Ich habe das nie gesehen in den USA. Und jetzt ist es so, sie haben den Prozess dahingehend geändert, also DoorDash und Uber, du machst deine Bestellung ohne Trinkgeld. Sondern sagst so und so und so, Bestellung, du siehst eine Summe, ah, ist ja nicht so hoch, ist ja in Ordnung, zack, bestellen und erst dann kannst du ein Trinkgeld vergeben, also im Anschluss. Und das hat dann halt dazu geführt, dass bei Uber Eats und DoorDash die Trinkgelder innerhalb der ersten Woche, wo sie das gemacht haben, von $3.66 auf 93 Cent eingebrochen sind.
Pro Lieferung.
Pro Lieferung, ja.
Krass.
Die obigen Zahlen waren auf Stunde gerechnet. Ne?
Ja.
Diese Trinkgelder 4,30 auf 2,30, das war ein stundenbasiertes Trinkgeld. Und das hier sind aber von 3,66 auf 93 Cent pro Lieferung. Also es ist ein krasser Einbruch innerhalb einer Woche, der dann natürlich damit zusammenhängt, erstens, dass die Leute das nicht gewöhnt sind, dass es so ist. Dann aber auch, dass man dann hinterher sich nicht weiter damit beschäftigt und so weiter. Also da kommen einige Sachen zusammen. Und das Ziel war natürlich klar für die Lieferdienste, sie wollten den Gesamtpreis für die Fahrten geringer aussehen lassen und haben sich quasi dadurch indirektes Geld bei den Fahrern geholt. Sie geben den Fahrern mehr Geld, die kriegen dafür aber weniger Trinkgeld. Und dann hast du ja automatisch einen Effizienzgewinn innerhalb deiner Einnahmensituation. Gleichzeitig machst du Effizienzen bei den Fahrern, sodass die dann weniger, je nachdem, wie die konstituiert sind, entweder viel mehr Jobs kriegen oder viel weniger, aber so kriegst du auf alle Fälle die Leute aus der Warteschlange daraus. Jetzt könnte man sagen, naja, ist ja vielleicht auch einfach ein Zufall, hat doch gar nichts mit einem Bezahlprozess zu tun. Wissen wir aber, es gibt einen Lieferdienst, der das nicht gemacht hat, Grubhub. Und dort haben die Fahrer $2.17 je Lieferung verdient. Sodass man sagen kann, 93 Cent bei denen, die den Bezahlvorgang geändert haben, $2.17 bei denen, die es nicht getan haben. Ist ja schon ein merklicher Unterschied. So, und für die Fahrer von Uber Eats und DoorDash bedeutet das, da gibt es so eine schöne Studie des New Yorker Departments of Consumer and Worker Protection und die haben gesagt, na, das sind $550 Millionen weniger an Trinkgeldern, die in der Zeit jetzt verdient haben. Daraufhin hat New York gesagt, ja, dann machen wir halt ein neues Gesetz, dass der Bezahlvorgang jetzt inklusive Trinkgeld wieder sein muss, damit die Leute da ihr Geld bekommen. Und was haben Uber, Eats und DoorDash dann gesagt? Wir klagen mit den üblichen Argumenten. Unter anderem Free Speech. Keine Ahnung, wie man das argumentiert, dass das was mit Free Speech zu tun hat. Aber so, das ist jetzt der aktuelle Stand. Ich habe jetzt noch nicht gefunden, dass es da ein Ergebnis gibt in den Prozessen. Ich glaube, ab 20. Januar wird das Gesetz aktiv. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so in dem Bereich. Ja, und da sieht man im Grunde, dass die App-Gestaltung unglaublich großen Einfluss auf das Kundenverhalten hat. Ne?
Ja.
Und ich will das jetzt mal so ganz anekdotisch mit etwas ergänzen, was Uber hier in Ägypten gemacht hat. Also wer da so ein bisschen Zweifel hat, dass die wirklich so sind, wie sie da handeln. Also ich nutze ja hier Uber, weil ich habe kein Auto, ich will ja auch gar nicht fahren in diesem Chaos, habe ich im Grunde, wenn ich mich in der Stadt bewege, Uber. Und da war es im Grunde immer so, du hast ein Trinkgeld angezeigt bekommen, das war so irgendwie 10 bis 20 Pfund oder so. Konntest du, da hast du so Voreinstellungen, 10, 15, 20, irgendwie so. Und ich habe dann immer so 30 bis 50 Pfund gegeben, also manuell, da gibt es einen Knopf, manueller und dann bla und dann kannst du das ändern. So, jetzt sind in Ägypten die Subventionen für Benzin weggefallen. Dadurch sind natürlich die Preise gestiegen fürs Benzin, dadurch auch die Preise bei Uber und alle zahlen mehr Geld. Und was hat Uber dann gemacht? Sie haben die Voreinstellungen fürs Trinkgeld geändert auf 3 Zahlen unter 10 Pfund. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie höheres Trinkgeld da geben willst, musst du also sowas wie 20, was vorher halt normal war als Angebot, die haben das einfach halbiert. Oder mehr als halbiert, je nach Perspektive. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das jetzt etwas, was sie hergeleitet haben, weil die Kunden das dann immer manuell auf 5 Pfund geändert haben? Oder ist es, oder 6 Pfund? Oder ist es, das weiß ich natürlich aus extern nicht, oder ist es, weil sie einfach gesagt haben, so ersparen wir den Leuten ein bisschen Geld, anlehnend an die Erfahrungen hier in New York, sodass der Gesamtbetrag für die Kunden niedriger ist. weiß ich nicht. Man könnte natürlich vermuten, was sie gemacht haben und warum. Also unabhängig aller Vermutungen, die wir haben können, ist es halt nicht von der Hand zu weisen, dass die Konzerne gewisse Prioritäten haben und diese mit allen nur erdenklichen Tricks und Möglichkeiten erreichen wollen.
Ich meine, die Idee hinter diesen Gig-Economy-Plattform-Anbietern und deren Geschäftsmodell ist ja letztlich so eine Frage nach, okay, wie viel Gesamtumsatz kriege ich irgendwie aus dem Menschen rausgepresst, oder? Also denen ist ja eigentlich egal, ob jetzt das Essen, was du bestellst oder die Taxifahrt, die du machst, wie groß die Rechnung ist. Nee, das ist nicht egal, weil die prozentual dran beteiligt sind wahrscheinlich, oder?
Also bei Essen, ich glaube, Essen ist anders als Taxifahrt. Ja. Bei Taxifahrt muss das prozentual sein. Beim Essen ist es so, dass sie eine Fee haben.
Pro Lieferung.
Es gibt halt diese zwei Sachen. Du hast einmal die Lieferfee und dann nochmal die Service-Fee für die App und dann nochmal das Trinkgeld. Das sind die drei Variablen. Und dann haben sie ja diese komischen Geschichten mit, du zahlst irgendwie monatlich einen Preis und dann wird dir bei diversen Restaurants, die bei irgendwas mitmachen, dann die Lieferfee entlassen oder so erlassen. Also da gibt es auch wieder. Deswegen ist es für uns als Außenstehende überhaupt nicht nachvollziehbar, wie viel genau sie verdienen. Und wenn sie dann aber dafür sorgen, dass quasi die Fahrer weniger kriegen, also und wir einen niedrigeren Preis, weil man muss ja schon ehrlich sagen, wenn der Preis von Lieferdiensten zu hoch wird, dann haben wir, also da neigen wir dann schon dazu, da nicht zu bestellen. Also wenn ich da irgendwie sehe, ich zahle ein Essen 10 Euro und dann kommen dann irgendwie 17 Euro inklusive Lieferkosten. Also da denkt man sich, komm, dann gehe ich doch lieber in die Imbissbude um die Ecke, kriege ich fast das Gleiche.
Ja.
Ne, und hab's frischer, also frisch aus der Fritteuse. Ne, also deswegen, der Preis macht schon was. Das ist halt auch eine Wahrheit. Ne?
Ich habe ein exzellentes, familienbetriebenes italienisches Restaurant bei mir im Nachbarhaus unten.
Mhm.
Deswegen bin ich glücklicherweise sehr, sehr selten nur auf Lieferdienste angewiesen, wenn ich zu Hause Restaurantqualität essen haben will.
Glück hat vielleicht nicht jeder, ne?
Ja, the perks of living in the city, ja.
Ja, kommt doch auf die Stadt an.
Ja, okay.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Gesellschaftsteil, ne?
Jawohl. Ich fange mal an mit den Picks. Also, ich habe einen Pick zu meinem heutigen Thema unabhängige Zentralbanken, und zwar aus dem Jacobin-Magazin. Finde ich eine sehr, sehr gute Einordnung, kann ich empfehlen zu lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und dann habe ich noch einen kleinen Pick, was zum Hören, und zwar in der ARD-Audiothek. Das soll so ein bisschen eine kleine Einführung und Ausführung auch aus dem heutigen Themen sein. Und zwar geht es da über die Rider in Berlin und anderen deutschen Städten, also die indischen Fahrradfahrer in deutschen Städten für Uber Eats und was gibt's alles, Flink und Lieferando und so. Das ist ja ein Thema, das eigentlich in der deutschen Debatte um faire Bezahlung, Mindestlohn und Arbeitsumstände schon lang hin und her diskutiert wird. Das würde ich auch gerne nochmal aufnehmen in der nächsten Folge, in der ich was beitrage. Genau, und das ist ein schönes kleines Radio-Feature, dauert irgendwie eine Dreiviertelstunde. Fand ich ganz interessant und ist mir tatsächlich empfohlen worden von einer Bekannten, die überhaupt nichts mit Wirtschaft zu tun hatte, aber danach total gehuckt war und gesagt, das wusste ich alles gar nicht. Also Empfehlung von mir, ein Pick.
Ja, ich habe einen kleinen Newsletter-Text als Pick. Warte mal, wo ist er denn jetzt hingesprungen? Ups, dann mal. So, hier. Newsletter von so einer Dame, die über AI schreibt oder über Technik im Allgemeinen. Die hat so, ist einfach nur der erste Paragraph quasi, Personal Reflections. Man hatte so ein bisschen sich darüber Gedanken gemacht, wie AI künftig so das Leben bestimmen wird. Und ich finde, das sind so kleine Gedankenfitzel, wo ich vielleicht sagen würde, da stehen wir so ganz am Anfang dessen, was wir so wahrnehmen. Und vieles wird vielleicht auch gar nicht so kommen, wie man glaubt. Aber die Fragen, die man sich zu künstlicher Intelligenz stellen sollte, sind natürlich trotzdem da. Und der Newsletter ist auch im Allgemeinen recht interessant. Deswegen verlinke ich euch das mal, sodass ihr da vielleicht auch noch mal drüber nachdenken könnt, ohne euch zu viel zu verraten jetzt.
Klingt gut. Ist ja auch sehr anschlussfähig zu unserem Podcast in den letzten Monaten.
Ja, definitiv. Aus meiner persönlichen Sicht ist halt so, was bei künstlicher Intelligenz halt oftmals übersehen wird. Ich kann ja auch mit diesen Chatbots nicht reden, im Gegensatz zu vielen Leuten, ne? Also ich verstehe die alle gar nicht, dass die mit den Dingern da reden. Ich will auch gar nicht mit denen reden. Aber was mir halt da fehlt komplett, ist so dieses Ding Konnotation. Also das, was, wenn ich mit Menschen rede, habe ich halt noch so ein Web an Ungesagtem, das irgendwie damit reinfließt. Und das fehlt mir bei diesen AI-Sachen völlig. Und dadurch kann ich auch gar nicht mit denen umgehen. Also im Sinne von mich mit denen unterhalten. Also, es macht für mich auch überhaupt keinen Sinn, sich mit denen zu unterhalten. Aber so im Sinne von Informationserlangung gibt es ja auch andere Lösungen, wo ich mich nicht allzu sehr mit denen unterhalten muss.
Ja.
Ich glaube halt, diese Unterhaltungen führen zu einer gewissen Illusion im Kopf bei manchen Menschen. Und da habe ich halt so meine Fragen, ob ich das grundsätzlich überhaupt haben möchte. Naja, also so ein bisschen zum Nachdenken. Sagen wir, ja, ansonsten, wie gesagt, ist der Newsletter auch recht interessant. Könnt ihr euch mal angucken.
Hast du denn Bier getrunken, Marco?
Nee, ich bin, also ja, Heineken. Darüber habe ich mich ja schon mal beschwert.
Du brauchst einfach Bierlieferungen nach Ägypten, habe ich das Gefühl.
Mhm.
Für besseres Bier.
Ja, ich meine, der Fred wollte mir mal was schicken, aber das ist wohl da nicht angekommen, wo es hingehen sollte. Aber ja, der Fred hat da doch gerade andere Sorgen.
Das habe ich auch gehört, ja. Ich habe aber ein Bier getrunken und zwar ein alkoholfreies. Ich bin selber von mir ganz überrascht. Und zwar das Kamba Free IPA. Das ist ein alkoholfreies IPA der Kamba Brauerei. Die hat ihre Wurzeln am Chiemsee. Und was ich neu gelernt habe, ist, dass die sind sozusagen so ein Spin-off eines größeren Konzerns. Und zwar eines Konzerns, der eigentlich bekannt dafür ist, so Brauerei-Equipment herzustellen. Also von Sudkesseln über, keine Ahnung, was man alles braucht, um im gewerblichen Maße und in industriellem Maße Bier herzustellen. Und um ihren Kunden zu zeigen, was ihr Equipment so alles kann, haben die dann tatsächlich so eine eigene kleine Brauerei, man könnte es auch, ja, so eine Testbrauerei haben die im Grunde genommen gegründet. Die nennt sich jetzt Kamba. Und die haben ein sehr, sehr breites Sortiment, eben weil sie potenziellen Kunden sozusagen die ganze Breite ihres Equipments und dessen Fähigkeiten zeigen wollen. Und die verkaufen das. In München haben die sogar eine Kneipe, die nennt sich Tap House. Da kriegst du dann viele Craft-Biere, hauptsächlich von Kamba, eben aber auch von anderen Craft-Bier-Brauereien. Und das Free IPA habe ich probiert. Es ist super, super lecker. Ich finde, was bisschen fehlt, ist, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man trinkt so eine herbe Limonade. Also, das kann man positiv als auch negativ sehen. Ich habe das erstmal als negativ empfunden, aber fand es dann tatsächlich so lecker, dass ich das jetzt tatsächlich empfehle. Und man kann bei Kamba, ich glaube, ab 12 Dosen, wenn man die bestellt, bekommt man das in Deutschland versandkostenfrei nach Hause geschickt. Also, wer sich da mal durchs Sortiment probieren will, Kamba Free IPA sollte dabei sein, kann ich empfehlen.
Hat ja irgendwie eine total fancy Dose hier, ne?
Mhm, genau, ja, ja. Die machen natürlich auch alles nur in Dosen, weil...
Wie passt denn das zu Bayern, dieses Motiv hier?
Wie sagt der Söder immer? Nee, der Seehofer hat es gesagt. Laptop und Lederhosen.
Also etwas irritierend, die Dose, aber die haben so generell das Prinzip, dass sie mit fancy Dosen arbeiten, ne?
Ja, genau, ja. Ich glaube, das Interessante an dieser Brauerei ist halt, dass die, dadurch, dass die halt diese großen Mutterkonzern haben, der eigentlich nicht auf den Verkauf von Bieren angewiesen ist, die können da einfach rumprobieren und tun und machen, gerne wahrscheinlich auch so ein bisschen progressiver unterwegs sein, einfach um mal zu showcasen, ja.
Mhm.
Ja, also kann ich empfehlen, war wirklich sehr
lecker. Ich trinke ja so selten, eigentlich nie alkoholfreies Bier, weil dann trinke ich einfach Wasser.
Das Argument habe ich auch immer, also das ist, finde ich, total nachvollziehbar.
Das ist so wie Rauchen ohne Tabak, ne? Das macht auch immer wenig Sinn. Aber gut, das ist vielleicht
wie Kaffee ohne Koffein, würde ich sagen.
Ja, naja. Hab ja immer die Vermutung, dass in diesen Flugzeugen Kaffee ohne Koffein da ausgeschüttet wird. Das ist richtig, kann's noch nicht beweisen, aber es fühlt sich immer so an. Aber ist vielleicht auch einfach nur so ein persönliches Empfinden. Naja, dann sind wir am Ende der Folge. Kommt gut ins neue Jahr. Lasst's euch gut gehen. Habt viel Freude in dieser tollen Umgebung, in der wir uns zurzeit befinden. Also haltet die Laune hoch. In dem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.